Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Gerade erst quasi ist Quick and Dirty rausgegangen und hat 96 nach einem Wechselbad der Gefühle auf Schalke gewonnen. Da haben wir einen weiteren Sieg, so hoffen wir doch, zu feiern, nämlich die Einigung. Es ist weißer Rauch über dem Kokenhof, aber jetzt können wir nicht mehr sagen, über dem Maschsee ist weißer Rauch aufgestiegen und man hat sich geeinigt. Hannover 96 hat heute um 15.43 Uhr eine Pressemitteilung herausgegeben, die Neubesetzung der Geschäftsführung der Zukunft für die Hannover 96 GmbH und Co. KGaA ist erfolgreich abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH hat sich nach intensiven und langen Verhandlungen einstimmig darauf geeinigt, dass künftig Markus Mann und Henning Bintzus als Geschäftsführer fungieren. Mann wird bis zum 30. Juni 2029, Bintzus bis mindestens 30. Juni 2027 bestellt. Und dann noch wichtig, Markus Mann und Henning Bintzus treten ihre neuen Aufgaben mit sofortiger Wirkung an. Ihre erste Aufgabe wird die fristgerechte Unterzeichnung und Einreichung der Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2025-26 sein, die bis zum 17. März bei der Deutschen Fußballliga vorliegen muss. Also, damit herzlich willkommen. Mein Name ist Tobi. Wir sprechen heute darüber in der Sondersendung über die Bestellung der Geschäftsführung der Profigesellschaft von Hannover 96. Wir begrüßen die Doppelspitze und ich begrüße Dennis. Guten Tag und guten Nachmittag, Dennis.
Ja, hallo Tobi, hallo Jungs. Der Krimi vom Maschsee. Was hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir das irgendwie noch die Kuh vom Eis bekommen oder das Pferd über die Hürde.
Bin begeistert. Oder den Ball ins Tor.
Den Ball ins Tor, da hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet.
Ja, das verstehe ich sogar bei unserer Stürmerleistung von Freitag. Auch dabei ist der Max. Guten Tag, Max.
Ja, hallo Tobi, hallo Dennis. Und ja, als ich die Meldung heute Mittag gehört habe, lief direkt John Lennon Voice Over in meinem Kopf, weil ich nach diesen unfassbar stressigen Tagen ja ein bisschen Erleichterung habe, dass ich nächstes Jahr nicht gegen Kickers Emden oder Arminia Hannover spielen muss, sondern wir tatsächlich vielleicht zweite Bundesliga, vielleicht sogar ja auch Bundesliga spielen dürfen.
Sofern wir zumindest eine Lizenz bekommen. Erstmal können wir sie nur beantragen. Und auch mit dabei ist Olaf. Hallo Olaf, ich grüße dich.
Hallo Tobi, hallo Max, hallo Dennis. Ja, ich bin völlig überrumpelt. Also da sitzt man satt und zufrieden vom Sonntagsessen bei seinen Eltern auf dem Sofa und wartet darauf, dass Bochum gegen Frankfurt anfängt. Auch da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten und keine Einigung über aufgehängte Banner der Frankfurter. Und dann kommt plötzlich 96 aufs Handy gepusht und sendet weißen Rauch durch den Äther, durch den digitalen Äther. Und ich bin begeistert. Jetzt können wir uns endlich wieder auf den Aufstieg konzentrieren.
Ja, und wo in Bochum noch über Rettungswege diskutiert wird, haben wir quasi den Rettungsweg schon beschritten. Und das ist natürlich eine große Freude. Nicht wenige da draußen waren ja der Meinung, es wird irgendwie nichts und wir spielen dann, wobei Max pendelt zwischen zwei Ligen, wenn der Kickers Emden und Arminia Hannover sagt. Aber sei es ihm verziehen, denn wir würden vielleicht Regionalliga spielen oder im Zweifel haben wir vielleicht noch Glück und kriegen die Drittliga-Lizenz, die ja schon beantragt war. All das ist, wie gesagt, Schnee von gestern und das ist eine große Freude. Also Doppelspitze. Zähe Verhandlungen, nenne ich es, lang und intensiv hat es Hannover 96 genannt. Wir warteten ja eigentlich schon, ich sag mal, seit zwei Wochen, mal mindestens eine Woche darauf. Die Kandidaten waren benannt, es war eigentlich auch klar, was die einen wollen, nämlich nur Markus Mann, was die anderen wollen, beide. Markus Mann hat uns dann noch freundlicherweise seine Forderungen in der Öffentlichkeit präsentiert, also uns als 96-Fans präsentiert und ganz klar gesagt, er möchte mindestens die gleiche Macht, so nenne ich es mal, wie er bisher hat. Und am Ende kommt dann doch alles ganz anders. Die Wutrede in Nürnberg, die Forderungen von Markus Mann, alle laufen ins Leere. Er hat seine Beförderung, ja. Er hat seinen verlängerten Vertrag, ja. Aber er darf nichts alleine entscheiden. Es gilt die gleichberechtigte Doppelspitze. Ist das ein Sieg für den Verein oder ein Sieg für 96, Dennis?
Das ist ein Sieg für alle, die es mit Hannover 96 halten, weil letztlich scheißegal, wie es jetzt dazu gekommen ist und wie jetzt genau diese Doppelspitze dann letztlich agieren wird, ob es vielleicht doch ein bisschen eine hängende Spitze ist, ist es doch wirklich egal. es geht uns allen, es geht dem Verein, ich würde auch unterstellen, allen Geldgebern um 96. Und das sollte unser Ziel sein. Und es ist schlimm genug, dass es so lange gedauert hat, dass das alles Sportliche überschattet hat, was nicht schwer war, aber hat es trotzdem. Und es war ja unwürdig die letzten Wochen. Und insofern ist, sollten wir froh sein. Es ist ein Ende mit Schrecken, aber wir haben es jetzt dann doch noch über die Ziellinie gebracht. Und ich blicke jetzt wieder ein bisschen positiv in die Zukunft, immerhin.
Oh, das ist schon mal deutlich positiv, dass du positiv in die Zukunft blickst. Olaf, blickst du auch positiv in die Zukunft? Und dann, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wir beide, über dieses ganze Theater und über diese Lizenzierungsgeschichte und über die Geschäftsführergeschichte. Olaf, wie beurteilst du die Gesamtsituation? Also ist das dann doch irgendwie ein Verhandlungserfolg für den Verein, wo doch die Kapitalseite immer nur wollte, dass man einzelvertretungsberechtigt ist, was er jetzt offensichtlich nicht ist? So berichtet Max halt, und das bestätigen auch unsere Informationen. Olaf, wie schätzt du eigentlich die ganze Lage so ein?
Also zunächst einmal bin ich natürlich auch froh, und das war ja der Punkt, den du eben genannt hast, der ja zuletzt noch offen war. Sollte Mann alleiniger Geschäftsführer werden? Das wollte er ja anscheinend auch. Andererseits haben die beiden, also Binsus und Mann, sich ja schon vorher getroffen und haben miteinander geredet. Also ich bin immer noch ein bisschen geschädigt und vernarbt durch diese ganze Geschichte. Ich bin jetzt erstmal verhalten optimistisch. Die Pressemitteilung und die ganzen Zitate, die da kamen von den Beteiligten, die klangen ja erstmal alle ganz positiv und nach toller Einigung. Ich möchte aber gerne mal abwarten, wer da wirklich wie nachgegeben hat. Aber ich bin im Moment tatsächlich eher so ein bisschen auf der Seite, dass ich sage, der Verein, also der e.V., hat sich mit seinen Forderungen oder zumindest mit dieser einen noch offenen Forderung durchgesetzt. Auf andere Forderungen haben sie ja auch verzichtet. Also man hat ja Kompromisse anscheinend gefunden. Das spricht erstmal für alle Beteiligten. Warten wir es mal ab, ob das so bleibt. Also ich meine, wir haben seit langer Zeit mal wieder zwei Geschäftsführer hauptamtlich. Das hatten wir ja auch schon länger nicht mehr. Ne? Die letzten waren gemeinsam Martin Kind und Björn Bremer. Also das ist ja auch schon mal gut.
Du vergisst Martin Bader noch dazwischen. Also Martin Bader gab es auch noch, aber Bremer war danach noch.
Ja, stimmt. Ich glaube aber, der war Bremer, nicht Geschäftsführer, ne? Oder?
Martin
der
Bader war Geschäftsführer werden.
Ja, echt? Okay.
Martin Bader kam sogar als Geschäftsführer Sport. Genau. Okay, Horst Held war, glaube ich, sogar auch Geschäftsführer.
Ja gut, aber wir haben ja, also Björn Bremer war ja auch so ein bisschen immer im Hintergrund. Ne? Also
wir stimmt, Bremer war immer im Hintergrund, ja. Bremer war der alte Binsus.
Ja genau, ja mal gucken, wie das mit dem Binsus sich dann auch so entwickelt. Also die beiden scheinen sich ja zu verstehen, hört man. Ich hoffe, das ist auch wirklich so.
Das hoffen wir, glaube ich, alle. Max, auch für dich, es war ja so eine Hängepartie. Wir waren ja auch schon in der Sendung mit Nils zusammen und so. Wie hast du so die letzten Tage erlebt? Du hast es gerade als Stress bezeichnet. Wie war es dann auch Freitag, das Spiel auf Schalke? Ich sag mal so, die ersten 80 Minuten haben eigentlich das alles noch befeuert. Zumindest bei mir. Ich habe mich in Zynismus und Sarkasmus geflüchtet. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Ja, natürlich macht man sich ja dann so Szenarien im Kopf aus, die vom Schlimmsten ausgehen. Weißt du, wenn wir uns so Sachen wie 1860 München angucken oder Girondins Bordeaux in Frankreich, wo das ja wirklich Vereine sind, die in der Bundesliga jahrzehntelang vertreten waren und in den Top-Ligen und dann abgestürzt sind am Ende. Und das war immer so eine Befürchtung, ja, was, wenn die es wirklich tatsächlich verkacken? Was, wenn wir wirklich die Lizenz nicht beantragen können und damit rechnen müssen, dass wir die Profiabteilung des NLZ schließen müssen und die Zukunft hier gefährdet ist? Aber ich glaube, dass ich... ja, dass das nicht zugelassen werden würde von den beiden Parteien, das hat sich ja auch klar gezeigt. Also die Kapitalseite hat ja eben die Kompromisse eingegangen. Die Kapitalseite hat akzeptiert, dass Binsus und Mann in Gesamtvertretung auftreten müssen. Und ich bin, glaube ich, sehr froh, dass sie uns auch unabhängig davon professioneller aufstellen. Weil es ist ja ein üblicher Hergang im Profifußballverein, dass du einen Geschäftsführer hast für den sportlichen Bereich und auch für den finanziellen Bereich. Ich glaube, dass man in Binsus jemanden hat, der da durchaus seine kaufmännischen Kompetenzen hat, die man auch nicht zwingend erfüllen muss. Also vor allem im Thema jetzt Marketing oder Sponsoring oder wenn es darum geht, die Marke Hannover 96 beliebter zu machen in Deutschland. Und ich glaube, dass wir da eine gute Gesamtlösung gefunden haben. Und ich bin gespannt, wie sich das auf das Verhältnis aber auswirkt zwischen der Handlungsfreiheit von Mann und eventuellem Einschreiten dann eben durch den e.V.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also eine Aufgabenteilung, auch wenn sie natürlich ich sag mal, gesamtvertretungsberechtigt sind, keiner hat eine Einzelvertretungsberechtigung, gibt es natürlich schon ein Aufgabenfeld, was in gewisser Weise abgesteckt wurde. In den Pressemitteilungen, in den Zitaten, zumindest das von Binsus, war so ein bisschen nebulös und nichts sagen, deswegen will ich das hier auch gar nicht zitieren. Aber was Matzak dort im Anschluss geschrieben hat, das deckt sich auch mit dem, was wir nämlich recherchiert haben, nämlich deutlich Markus Mann für den sportlichen Bereich zuständig. Markus Mann wird auch Sprecher der Geschäftsführung sein. Das heißt, wenn sich die Geschäftsführung äußert, ist es in der Regel Markus Mann, das Organ, das dann zur Verfügung steht, um dort auch Fragen zu beantworten. Ganz wichtig aber, und das finde ich tatsächlich eine ganz entscheidende Geschichte für Verbandsarbeit, also zum Beispiel auch DFL-Sitzungen, wenn da was beschlossen wird oder dergleichen, da ist Henning Winzus derjenige, der die Verantwortung trägt. Das heißt, aus meiner Sicht, Dennis, so eine Geschichte wie bei der Investorenabstimmung der DFL, wo Martin Kind hingefahren ist und Vereinsweisungen mutmaßlich, wir wissen es ja nicht, missachtet hat, wird es da nicht geben. Also der Verein, man darf ja Winzus als Kandidaten des Vereins bezeichnen, wird in Zukunft bei der DFL sprechen, Dennis.
Ja, ich meine, grundsätzlich ist es ja auch vernünftig, dass man das Ganze aufteilt. Also A, kann das nicht eine Person alles alleine machen, das, was Martin Kind ja eine ganze Zeit lang glaubte, irgendwie alles so alleine bestimmen zu können. Das macht eben auf Dauer auch keinen Sinn. Es ist sinnvoll, sowas auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist auch professionell. Man muss ja nur mal überall in den Profifußball gucken. Es wird überall so gemacht. Und teilweise sind es sogar noch mehr Geschäftsführer, die da bestellt werden. Also insofern ist das ein erster Schritt. Das ist richtig, dass die sich das aufteilen, ist auch richtig, dass sie natürlich ihre Aufgabengebiete ganz klar abstecken. Und da wird auch der eine wird in das Gebiet des anderen nicht reinreden, das glaube ich auch. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass wir jetzt hier endlich nach vielen, vielen Jahren vielleicht einfach mal professionelles Handeln, auch Zusammenarbeit erleben können, weil letztlich haben da beide ja auch ein Interesse dran oder sollten sie dran haben, dass sie ihren Job so gut wie möglich machen, ohne Eitelkeiten und so weiter und so fort. Und wir dürfen nicht vergessen, sie bekommen ja ein Gerüst vorgelegt. Also der Aufsichtsrat bestimmt ja und legt ja fest, was ist die finanzielle Größenordnung, mit der sie arbeiten dürfen zum Beispiel. Also insofern gibt es da klar abgesteckte Bereiche und klar abgestecktes Feld und in dem können sie dann aber selber agieren und das ist auch gut und richtig so. Und wenn sie das nicht gut genug machen, ja, dann muss der Aufsichtsrat sich halt überlegen, ob sie mit den Personen weiterarbeiten. Aber es ist eine große Chance für professionellen Fußball in Hannover.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, das kann man so bewerten. Olaf, ist das dann auch eine Art der Emanzipation von Martin Kind? Ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich bin seit Jahren auch mit auf der Seite derjenigen, die, ich will nicht sagen, gegen ihn kämpfen, aber zumindest versuchen, ihn aus verantwortlicher Position zu, jetzt habe ich kein schönes Verb dafür, naja, ihn weg von der Macht zu bringen. Ich will es mal so ausdrücken. Ist das jetzt eine Möglichkeit, dass man sich so ein bisschen emanzipiert? Ich meine, die Geschäftsführer, die sind ja nun handlungsfähig, wenn sie denn bestellt sind. Das heißt, sie können über die Gesellschaft verfügen. Es gibt noch einen Aufsichtsrat in der Management GmbH, es gibt einen Aufsichtsrat in der Profispielbetriebsgesellschaft. Auf der einen Seite ist Patz 2-2, auf der anderen Seite ist Martin Kind Vorsitzender. Es gibt insgesamt 8 Mitglieder im Aufsichtsrat, 2 sind vom Verein. Aber ist das dann trotzdem so eine Art Emanzipation? Also wird Martin Kinds Einfluss durch diese Konstellation mit einer neuen Geschäftsführung geringer?
Nö, das wird sich zeigen. Also ich meine, das ist ja erstmal durch die Position gegeben. Also wir haben 2 Geschäftsführer und die überlegen sich das gemeinsam. Der eine ist ein bisschen mehr für Organisation und für Finanzexpertise zuständig und der andere mehr für den Sport. Ja, also ein Stück weit ist das vielleicht auch eine Emanzipation. Also der Verein hat sich meiner Meinung nach da auch durchaus mit seiner Forderung durchgesetzt und wie Max ja auch schon gesagt hat, und auch der Verein selber gesagt hat, es ist ja durchaus im Profisport durchaus üblich, dass es mehrere Geschäftsführer gibt. Und ich verlange ja auch schon seit Jahren, dass sich 96 in der Management-Ebene auch mal ein bisschen breiter aufstellt, weil wir da einfach auch lange Zeit irgendwie sehr, sehr dünn besetzt waren und irgendwie so mit so einer Notbesetzung da jahrelang gefahren sind. Und ich hoffe, dass sich der Verein als solches, also nicht der Verein, sondern Hannover 96 als Gesamtkonstrukt da jetzt auch mal insgesamt ein bisschen wieder emanzipieren kann, ein bisschen aufblühen kann, ein bisschen wieder sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und ich meine, Mann ist sicherlich auch froh, dass er vielleicht sich wieder mehr auf das Sportliche konzentrieren kann. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn wir mal so die aktuelle Situation und vor allen Dingen auch die auslaufenden Verträge und wie gehen wir denn in die nächste Saison, wenn wir das alles mal so betrachten. Ja, es wird sich aber zeigen, wie ich vorhin schon sagte, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch und verhalten optimistisch. Also ich denke mal, da werden sicherlich noch mal irgendwann irgendwie Sachen aufbrechen und diese ganze Geschichte mit Verein und Kapitalseite und so, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht so erledigt. Und auch Martin Kind, wir wissen es ja alle, sitzt da natürlich auch immer noch mit dem Geld im Hintergrund. Und das ist letztendlich das, was entscheidet. Das Geld hat irgendwie die Macht und schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ne?
Wobei es zumindest ein erster Schritt sein kann, ein bisschen weg aus dieser Macht zu kommen. Und sprechen wir gleich weiter drüber. Wir machen jetzt aber eine ganz kurze Pause. Bleibt bei uns und dann sind wir gleich wieder zurück.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sonderfolge zur Berufung der Geschäftsführung in A, der Management GmbH und B, damit in Personalunion, ja auch bei der Profispiel-Betriebsgesellschaft. Max, Olaf hat gerade gesagt, er ist ein bisschen verhalten optimistisch und es wird sich dann vielleicht noch zeigen, inwieweit dann, ich will mal sagen, so eine Einigkeit auch trägt und ob es dann nicht vielleicht doch noch Punkte gibt, wo man sich im Ende drüber streitet und wo wir im Zweifel wieder in so eine Pattsituation kommen. Denkst du, das ist realistisch oder glaubst du, okay, ey, lasst mal jetzt erstmal Binzos und Mann machen, beschwört nicht wieder irgendwelche Szenarien auf und das wird schon irgendwie laufen?
Also ich habe ja den durchaus überzogenen Take gebracht letzte Folge, wo ich hier war, dass Markus Mann nicht Geschäftsführer werden darf. Einfach aus dem Grund, dass das interne Klima es nicht möglich machen wird, hier gute Arbeit zu leisten. Und ich glaube, dass ich mich davon überzeugen lassen muss, ob das so in der Konstellation funktionieren wird mit einem Geschäftsführer von der Finanzseite, von der Kapitalseite und einem Geschäftsführer von der EV-Seite. Was für mich aber, ja, für mich logisch bleibt eigentlich, ist, dass sich diese Aufgabenteilung nicht überschneiden sollte und dass es dort auch keine Interessenskonflikte geben sollte, weil eben beide Geschäftsführer für verschiedene Aufgabenbereiche zugeteilt worden sind. Und ich mir zum Beispiel von Binzos auch erhoffe, dass wir unsere Sponsorenlandschaft auch erweitern und eventuell auch ja, Richtung Marketing-Deals vielleicht auch wieder eigenständig als Hannover 96 handeln und auf Sponsorensuche gehen, weil das ja auch in den letzten Jahren jetzt nicht so, ja, ertragsreich war für uns als Finanzquelle, wie das bei anderen Vereinen gerne mal so ist. Und deswegen hoffe ich einfach mal, ich versuche verhalten optimistisch zu bleiben, dass Markus Mann hier ja, vernünftig arbeiten kann und es da nicht zu Differenzen kommen wird, wenn es da wieder e.V. und gegen Kapitalseite heißt.
Ich glaube, das steht auch zu offen. Dennis, könnte das ein Ende von Sport 5 bedeuten? Wir haben ja unsere Vermarktung abgegeben an Sport 5. Man muss allerdings sagen, die Deals mit Östra und mit Heise, also da darf man zumindest mal bezweifeln, wie groß der Anteil von Sport 5 daran gewesen ist. Das heißt, wir haben sogar schon so ein bisschen was zurückgeholt. Ist das vielleicht ein Konzept, was wir auch fahren können, dass wir sagen, hey, Sport 5 kümmert sich um Hospitality, also kümmert sich dann auch um bietet eine Plattform für VIP-Tickets und macht da die Vermarktung. Aber was wirklich vielleicht auch noch Bandenwerbung, das finde ich, ist auch gerade ganz, das floriert irgendwie, wir haben schon viele verschiedene Unternehmen dort, dass man Sport 5 darauf reduziert und aber sich wirklich um den Kern der Vermarktung wieder selber kümmert, weil man bindet beim HSV da schon was vorzuweisen, hat auch gute Deals da eingetütet für die HSV Fußball AG. Also von daher ist das eine Möglichkeit?
Ja, kann man natürlich drüber nachdenken. Ich denke, dass er wird sich das jetzt erstmal anschauen, grundsätzlich, wie wir da aufgestellt sind. Und das ist, glaube ich, die große Frage, sowohl im Marketingbereich, im Finanzbereich, als auch im sportlichen Bereich, über was wir vielleicht auch gleich nochmal reden sollten. Wie sind wir denn da personell aufgestellt? Also du kannst natürlich viele Sachen outsourcen und kannst sagen, okay, wir arbeiten da mit Sports 5 zusammen, wir arbeiten mit externen Scouts zusammen, I don't know. Oder du sagst, ich möchte viele Sachen wieder lieber intern machen. Also ich baue eine Abteilung auf oder ich vergrößere eine Abteilung.
Ja, dann sag doch gleich
mehr,
mal. Also, weil ich
hole mehr, das Thema, hole mehr Personal
das,
ins Haus. Ja,
weil das Thema groß aufmachen werden wir wahrscheinlich heute nicht machen, aber deine Forschung würde mich trotzdem interessieren.
Ja.
Also dein Credo für, ich sag mal, für eine eigene größere Scouting-Attacke.
Ja, ich denke, dass das ist auf jeden Fall, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, was, was Markus Mann noch umtreiben wird. Was ist mit einem, wir haben jetzt einen Geschäftsführersport, zieht er sich dann auch ein bisschen weiter zurück von der Mannschaft, also guckt ein bisschen weiter von oben. Was ist jetzt zum Beispiel mit einem Sportdirektor, der dicht an der Mannschaft dran ist, der dann andere Themen auch bearbeiten kann. Momentan ist es noch so, dass Markus Mann ja auch zwei Mannschaften, sowohl in der zweiten als auch noch in der dritten Liga, im Blick haben muss. Das ist ja etwas, was du auf Dauer so gar nicht weiter betreiben kannst, unabhängig davon, wo die U23 in der kommenden Saison spielen wird. Also da müssen wir uns ja auch breiter aufstellen, oder?
Finde ich interessant, dann machen wir es doch kurz. Olaf, denkst du auch? Also ist jetzt Zeit, tatsächlich nochmal ein Sportdirektor? Also wir hatten ja übrigens, Markus Mann hat, glaube ich, die schlechteste Situation auf dieser Position bisher gehabt. Also sehr, sehr viele bekamen da noch einen Kaderplaner, so möchte ich es mal nennen. Markus Mann muss mit seinem Assistenten Lüftel zu Rande kommen, aber macht irgendwie doch alles alleine. Olaf, also ist das jetzt die Chance, auch für Markus Mann zu sagen, pass auf, du hast vielleicht nur noch eine 60-Stunden, keine 100-Stunden-Woche? Und dafür holen wir uns jetzt einen Sportdirektor.
Ja, sofern er das denn so möchte, das weiß ich ja nicht. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass Markus Mann sich da vielleicht doch eher noch in dieser Geschäftsführersportposition jetzt auch sieht und vielleicht auch möchte, dass er noch ein Kaderplaner, Sportdirektor, wie auch immer das nun heißt. Also die Bezeichnung der Position, das war ja bei 96 immer schon so ein bisschen schwammig. Da hatten wir mal einen Sportdirektor, wir hatten einen Kaderplaner, wir hatten irgendwie einen Geschäftsführersport, aber die Aufgaben waren halt dann doch immer irgendwie andere und also ist ja letztendlich auch wurscht. Also das ist ja auch ein Teil der Professionalität, die ich mir da jetzt erhoffe, dass also da es klar abgesteckte Aufgabenbereiche gibt und dass Markus Mann eben sagt, okay, also wir haben hier viel zu tun, auch im sportlichen Bereich und dafür brauche ich dann vielleicht noch den Sergio als Sportdirektor und dann, ja, ja jetzt guckt ihr alle überrascht. Ja, also ja,
ich eher verzückt. Also Sergio,
ja, naja, gut, verzückt, ja. Also ich meine, wir haben
also
ja
der ehemalige Chef, so, ja. Wir machen es deutlich. Also Sergio Silva Pinto meinst du, den ehemaligen 96 Mittelfeldkämpfer und Chefscout bei Greuther Fürth ist im Hinspiel-Derby Beben. Mal gucken, ob es im Rückspiel-Derby Beben auch noch gibt. Hinspiel-Derby Beben bei Greuther Fürth mit freigestellt worden. Häufig in Hannover auch gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Ja, ja, es geht ja auch darum, für 96 jetzt auch wieder ein bisschen Identität nach diesem ganzen Chaos zu entwickeln, nicht? Und der Deal mit Heise zum Beispiel war ein Stück weit Hannover. Das ist ein lokales Unternehmen. Da wollte ich nochmal sagen, der Deal hat auch gezeigt, dass wir vielleicht Sport 5 gar nicht mehr brauchen. Also ich denke mir schon, dass da vielleicht, da gibt es ja auch einen Vertrag, der hat wahrscheinlich der läuft irgendwann aus. Ob man ihn verlängert, sehe ich jetzt noch nicht. Ja, und dann kann man mit solchen Leuten wie Pinto, der ja nun wirklich also beliebt ist und der hat ja auch in Fürth eigentlich ganz gute Arbeit gemacht. Also was Fürth da so für Talente da rausgeholt hat, ist schon aller Ehren wert. Und ich meine, Markus Mann geht ja in eine ähnliche Richtung und das könnte schon gut funktionieren. Also warum nicht? Das wäre mal was. Da würde ich mich noch mehr freuen. Also da wäre ich echt begeistert von.
Na, dann wäre ich natürlich auch dafür, wenn du dich freust. Max, hältst du sowas für realistisch? Sergio da Silva Pinto. Vom Scouting auf die Sportdirektorposition.
Also Pinto ist ja, also in Deutschland ist gar nicht so unbeliebt. Ich weiß, im Anfang Januar wurde er beim Kaiserslautern, wurde er auch als Geschäftsführer Sport gehandelt, tatsächlich nach seinem Abgang von Fürth und nachdem er gegangen wurde. Ich könnte es mir theoretisch gut vorstellen. Ich meine, er kennt die Stadt, ist halt immer ein bisschen die Frage, Thema Stallgeruch und so, ob man das dann so befürwortet, ob man dann sagt, ja, der kommt ja gar nicht wegen der Kompetenz, sondern eben wegen seinem Beruf. Aber ich meine, sechster Geschäftscout bei Greuther Fürth hat scheinbar das Vertrauen von Asusio damals genossen, unter ihm zu arbeiten als Kaderplaner und verantwortlich dafür zu sein. Und ich würde ihm das zutrauen. Eine weitere Option wäre theoretisch Olaf Rebbe, der jetzt beim 1. FC Nürnberg entlassen wurde, aber eben dann halt nur als Kaderplaner. Also bei Rebbe, ich habe mich mal mit Julian Bertsche vom Clubfokus unterhalten darüber nach der Entlassung. Und da geht es eben darum, dass das sportliche Know-how ja begrenzt ist bei ihm, aber ein total guter Verhandler ist und auch kohletechnisch gute Deals gemacht hat, sich aber dann zum Beispiel als alleiniger Kaderplaner im Scouting dann total vergriffen hat. Also der 1. FC Nürnberg ist ja jetzt durch den neuen Sportdirektor Joti Chatzi Alexio ja erst so erfolgreich mit diesen Talenten geworden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Rebel mit seinem Netzwerk vor allem, was er hat, so mit Verbindungen nach Griechenland beispielsweise oder ja auch in andere ja, europäische Ligen, wo wir jetzt vielleicht nicht so vermehrt nach Spielern scouten, durchaus ja ein gutes Verhältnis mit Mann haben könnte. Ist halt schwierig, er ist zwischenmenschlich relativ schwierig. Er ist ja damals bei Nürnberg jetzt rausgeflogen, weil er sich mit einem Journalisten verbal angegangen hat in der Mixed Zone. Deswegen müsste man damals schauen, wie das ja mit Thema Autoritätsproblem eventuell aussehen könnte. Aber ich finde, dass es schon sinnvoll wäre, sich vielleicht zwischen Mann und Lüftl nach einer Option zu suchen, die halt in der Sportdirektion dann auch Kompetenzen mitbringt, weil das ja auch im Rahmen der Professionalisierung auch hilfreich ist, ja mehr kluge Köpfe zu haben, weil das ja die Fehler natürlich auch minimiert.
Und ich glaube, dass Geschäftsführer Mann mehr auf Beratung setzt, als Geschäftsführer Kind es damals getan hat. Also das heißt, wir haben da jetzt schon eine Chance, dass sich da die Kompetenz verbreitert, und mehr Kompetenz kann nicht schaden, glaube ich, solange natürlich immer die Felder klar, ja, klar gesteckt sind, dass man da nicht in gewisse ja, Zwistigkeiten kommt, nur weil nicht klar ist, wer ist wirklich für was zuständig, wo hört seine Zuständigkeit auf, wo fängt die andere an, wer ist wem zugeordnet, wer hat wem zu berichten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber das traue ich zumindest den handelnden Personen zu. Und ich möchte eins nochmal sagen, das ist mir fast ein bisschen kurz gekommen jetzt in der ganzen Diskussion, abschließend, weil wir haben die Geschäftsführung. Das heißt, das Theater ist erstmal vorbei. Ich glaube, es wird sicherlich neues Theater geben, aber zumindest das Theater ist erstmal vorbei. Und dem Verein ist noch einiges vorgeworfen worden. Es war viel von Blockadehaltung und dergleichen zu lesen. Und eigentlich hat man dem Verein aufgefordert, oder respektive deren VertreterInnen aufgefordert, umzufallen, finde ich das falsche Wort, aber einfach zuzustimmen, die Bedingungen zu akzeptieren, Mann jetzt, sag mal, zum Geschäftsführer zu machen und da nicht noch mehr zu fordern, als unbedingt nötig. Ich möchte da auf eine Klitzekleinigkeit hinweisen, die in der ganzen Diskussion bisher noch überhaupt nicht Gegenstand war, und zwar, dass zumindest die Vertreter des Vereins das gar nicht hätten tun können. Sie hätten es nicht tun können, selbst wenn sie gewollt hätten. Selbst wenn sie morgens aufgestanden wären und hätten gesagt, Mensch, Freunde, wisst ihr was? Egal. Lass uns einfach jetzt zustimmen. Dann haben wir die Kuh vom Eis. Dann haben wir den Frieden. Das widerspricht eindeutig der Satzung des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. Denn der Vorstand ist natürlich verpflichtet, die Satzung zu wahren und satzungsgemäß immer zu handeln. Und dort gibt es im Paragraph 15, wo es um den Vorstand geht, im Abschnitt 3, wo es um seine Rechte und Pflichten geht, in Punkt I folgenden Wortlaut. Der Vorstand trägt dafür Sorge, dass die 50+1 Regelung des DFB e.V. und des DFL e.V. von Hannover 96 eingehalten und unabhängig vom Fortbestand oder der Ausgestaltung der 50+1 Regel in den Satzungen und Ordnungen von DFB e.V. und DFL e.V. der Einfluss des Vereins auf seine ausgegliederte Profisparte durch aktive Handlungen oder Unterlassen nicht geschmälert werden. Er tritt aktiv für den Erhalt der 50+1 Regel insgesamt ein. Aber nochmal, er hätte gar nicht den Einfluss der 50+1 Regel durch sein aktives Handeln oder durch Unterlassen schmälern dürfen. Hätte er das getan, hätte er sich durchaus schuldhaft gegenüber dem Verein verhalten und dann wäre da vielleicht noch Ungemach gedroht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe lieber einen Vorstand, der sich an die Satzung gebunden fühlt, als einen Vorstand, der über Satzung hinweggeht und sie als nicht gegeben hinnimmt. Von daher, also selbst wenn der Vorstand, also da natürlich in den ganzen Verhandlungen war der Vorstand ja beteiligt, Sebastian Kramer als einer der Aufsichtsratmitglieder, unser Vorstandsvorsitzender. Also das heißt, da hätte man sich durchaus Probleme geschaffen, wenn man einfach gesagt hätte, ist egal, wir stimmen jetzt allem zu, wir wollen einfach nur Ruhe haben. Das wäre der Satzung nicht gerecht geworden, und dann bin ich froh, dass der Vorstand so gehandelt hat. Das will ich nochmal als ganz persönliche Anmerkung, weil das bisher noch nie irgendwo aufgetaucht ist, das mit der Satzung. Das ist da nochmal ganz wichtig, wenn es auch um die Motive geht, die vielleicht Menschen wie Herr Kramer und Herr Nestler haben. Naja, zumindest Herr Kramer ist an die Satzung gebunden. Und Herr Nestler ist einer derjenigen, der aufpasst, dass die Satzung gehalten wird, nämlich über den Aufsichtsratsvorsitz. Also von daher, wie hätte man denn da anders handeln können? Das nur so als kleine persönliche Anmerkung von mir. Also, Frieden haben wir erstmal. Bei Hannover 96 gucken wir, wie nachhaltig dieser Frieden sein wird. Ich möchte jetzt auch noch wirklich dann zum allerletzten Abschluss nochmal eine Sache hier ganz kurz in eigener Sache sagen. Auch aus Transparenzgründen. Uns, also mir persönlich und uns als Vorwärts der Wald Podcast wurde vorgeworfen, dass wir in dieser ganzen Diskussion sehr einseitig berichtet haben. Dem kann ich zustimmen. Aber nicht, weil wir einseitig berichten wollten, sondern weil wir versucht haben, Fakten darzulegen und zu gucken, okay, wo, auf welcher Seite werden Fehler gemacht. Und ich kann nur dabei bleiben, für mich ganz persönlich, dass die Blockadehaltung des e.V., wenn man sie so nennen möchte, eben durchaus auch berechtigt gewesen ist und dass die andere Seite, nämlich die Kapitalseite, an deren eigentlich Unverrückbarkeit von Maximalforderungen so eine Einigung beinahe gescheitert wäre. Erst in den letzten Tagen gab es da Bewegung und wahrscheinlich hat dann die Zeit auch ihr Übriges getan, die tickte, dass man dann doch irgendwie nicht riskieren wollte, seine zwar nur wenigen Millionen, die man dort als Kaufsumme aufgebracht hat, ich benutze das Wort Investition bewusst nicht, dass sie eben nicht verloren gehen. Und deshalb haben wir natürlich klar eine Position bezogen, die ist A, auch in der Öffentlichkeit, was jetzt mal die Medien in Hannover angeht, ja nicht gegeben hat, die nicht stattgefunden hat. Auch das, wir sehen uns dann schon auch als ein Medium, das auch gerne mal Positionen vertritt, die ihr sonst woanders nicht bekommt. Aber nie ohne eine Grundlage. Also wir würden jetzt hier nie irgendwas rausposaunen, einfach nur, weil es kein anderer macht. Und das ist völliger Quatsch und Kokolores. Das machen wir dann auch nicht. Aber das war dann schon auch begründet, warum wir diese Position vertreten haben. Des Weiteren wurde uns vorgeworfen, wir sind ja das Presseorgan des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. Das sind wir nicht. Ich möchte ganz deutlich betonen, es gibt eine Partnerschaft zwischen dem Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. und Vorwärts nach Weit als Podcast. Wir haben uns vereinbart, auch vertraglich vereinbart, uns gegenseitig zu unterstützen. Das möchte ich ganz ehrlich und offen sagen. Doch in dieser Vereinbarung ist kein Wort davon die Rede, A, dass wir das Presseorgan wären, das brauchen wir nicht sein, weil das können die ganz alleine. Da haben die auch Menschen für ihre Pressearbeit. Da brauchen die uns nicht für. Und zweitens sind wir da auch nicht angehalten worden, deren Positionen in irgendeiner Art und Weise hier zu proklamieren und ja, als unsere Meinung zu verkaufen. Wir sind nicht käuflich. Keiner von uns. Ich auch nicht. Und wir vertreten, wenn, unsere eigene Meinung. Und keine Vereinbarung dieser Welt hindert uns daran, kritisch über das Vorgehen von Personen des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. zu berichten. Das würden wir auch tun, das haben wir auch schon getan. Aber unsere Partnerschaft sorgt dafür, dass wir euch hier mit Menschen aus dem Damenfußball näher bringen können, dass wir euch hier auf Aktionen wie die Typisierung über Aktionen informieren können, dass wir was über das Sommerfest berichten können, dass wir Informationen bekommen, die wir mit euch teilen, die ihr vielleicht woanders nicht bekommt. Und dass wir auch auf Inklusion im Hannoverschen Sportverein hinweisen werden, das in einer späteren Sendung. Das ist Teil unserer Vereinbarung. Aber wir sind nicht das Presseorgan des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. Und wir vertreten hier allesamt auch durchaus kontroverse Positionen, die immer unsere eigene Meinung sind. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig, das abschließend jetzt nach dem ganzen Theater, was gewesen ist, noch einmal zu betonen. Ja, wir stehen zu unserer Partnerschaft mit dem Verein, aber wir sind keine Marionetten und wir sind nicht gekauft. So. Freuen wir uns auf die Einigung, freuen wir uns auf eine glorreiche Zukunft. Wir sind auf Jahre unschlagbar. Es kann also nur noch in die Bundesliga und in die Champions League gehen. Und da habe ich jetzt schon Bock drauf. Wobei Aufstieg, naja, reden wir nach Magdeburg nochmal drüber, ne? Oder nach Karlsruhe. Komm, nach Karlsruhe reden wir nochmal über den Aufstieg. Aber bis dahin bleiben wir erstmal ruhig und genießen die Länderspielpause und denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.